Also manchmal arbeiten wir hier mit geheimen Botschaften. Eine Botschaft lautet Pizza? Hat mir das was zu sagen oder? Dem scheint wohl nicht zu sein. Auch der Gemeindeleiter ist verwirrt. Okay, legen wir es mal zur Seite. Ja, Verwirrung kommt manchmal vor im Leben. Wenn wir uns die Geschichte von Simeon so anschauen, die wir ja gerade gehört haben, dann ist das ja irgendwie auch so eine Geschichte, die ein bisschen verwirrend ist. Wir haben, wenn wir in die Kunst hineinschauen, haben wir immer wieder auch so die Darstellung des Simeon so als alten Mann. Ob er wirklich so alt war, wissen wir gar nicht. Das geht eigentlich aus dem Bibeltext auch nicht hervor. Man kann das so ein bisschen ableiten, weil wir haben ja gehört, er soll den Tod nicht sehen, bis er den Trost Israels gesehen hat. Aber ja, es könnte auch sein, dass er gar nicht so alt gewesen ist, dass er so ein mittelalter Mann dann war. Aber das ist irgendwie ja nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass er auf den Trost Israels gewartet hat. Und der Trost Israels, das ist der Messias, der Gesalbte, der Immanuel, der Gott mit uns. Und auf diesen Trost hat Simeon gewartet. Shimon, so im Hebräischen, heißt ja, Gott hat erhört. Und diese Geschichte will uns eben mit hineinnehmen in diesen Moment, in dem Gott erhört hat, diese Sehnsucht des Simeon, der eben auf diesen Trost Gottes, auf den Trost Israels gewartet hat. Und dann kommt eben dieser Tag, dann kommt eben dieser Augenblick, wir haben ja am ersten Weihnachtstag auch schon kurz darüber nachgedacht, dann kommt eben dieser Augenblick, wo er diese Hoffnung, diesen Trost Israels in den Händen hält. Manchmal ist es ganz interessant, sich so in die Geschichten mal hinein zu versetzen und so einen Ort am Rande der Geschichte mal zu suchen, um sich das nochmal genau anzuschauen, was dort passiert ist. Und vielleicht findet ihr für euch ja so ein Ort, wo ihr auf diese Szene blickt, in der Simeon den Trost Israels in den Händen hält. Und wenn man sich die Geschichte so vor Augen hält, wir haben sie ja gerade noch mal gehört, wenn man sie sich so vor Augen hält und mal versucht, das auch wirklich wahrzunehmen, dann kommt irgendwann dann die Frage, als dieser Simeon vielleicht ein bisschen verklärt dann das ausruft, dass er nun in Frieden ziehen kann, dass der, ja, unbeteiligt kann man ja nicht sagen, aber dass der Dabeistehende sich fragt, was hat er denn gesehen? Was sieht er denn gerade da? Vielleicht kennt ihr das ja auch so, manchmal gibt es ja so, ich sag mal, eher ekstatische Formen von Religiosität. Manchmal trifft man ja so Leute dann irgendwo draußen in der Stadt und man fragt sich dann, was haben die denn? Also, und wenn dann so ein verklärter Blick vielleicht dann dabei ist, dann guckt man auch dem hinterher und fragt sich, was sehen die denn? Das Problem im Glauben ist, dass die Erkenntnis des Glaubens und das, was der Simeon für sich dann gerade erfährt, dass das nicht verobjektivierbar ist. Also man kann dann eben nicht hingehen und eben sagen, so und so ist das und deswegen muss es dir ja auch einleuchten, deswegen musst du das ja auch sehen. Also der kritische Zeitgenosse wird ja da eher stehen und sagen, hör mal, das ist doch, Simeon ist doch ein Kind, was hast du denn, worüber freust du dich denn so, ist doch nichts Außergewöhnliches, darüber hatten wir ja dann auch schon nachgedacht. Das war damals für Menschen eine Herausforderung. Vielmehr ist es für den heutigen Menschen ja auch eine Herausforderung. Wir werden dann auch bei diesen Gemeindeforen uns nicht nur über die Zukunft des Kiezgartens und des Winterspielplatzes dann Gedanken machen, sondern das wird ja auch etwas mit uns zu tun haben. Wir haben also mit uns als Gemeinde, wie denn unsere Zukunft dann auch so aussieht. Wir haben am Montag in der Gemeindeleitung schon so ein bisschen darüber gesprochen und da habe ich mich dann als gelernter Wessi geoutet. Nicht freiwillig, eher unfreiwillig und habe dann auch den Spott der Ossis über mich ergehen lassen müssen. Ja, ja, danke. Wir haben schon mal die Tagesordnung so für den Mitarbeitertag und da hängt dann auch die Gemeindeforen dran. Habe ich schon mal so vorgestellt und eine Frage, die uns da beschäftigen wird, wie glaubt man eigentlich in Ost-Berlin? Und da hat die Lisa gleich gesagt, so kann nur ein Wessi fragen. Du schiebst die Verantwortung mal nicht weiter, aber okay. Vielleicht was. Dann müsst ihr euch das mal irgendwie, müsst ihr das nochmal untereinander klären. Also, ja, das war am Anfang schon so. Okay, wie funktioniert das eigentlich? Wir werden das ein bisschen genauer uns dann auch diese Frage noch anschauen. Aber das ist ja überhaupt auch die Frage, wie ist das denn heute im 21. Jahrhundert, also mit Ost-Berlin, beschreibt nochmal näher das Umfeld, aber wie ist das denn heute im 21. Jahrhundert, wenn ihr versucht, das jemand zu erklären, der als Unbeteiligter dabei steht und in eure verklärten Augen schaut und euch fragt, was hast du denn, wenn du hier sitzt im Gottesdienst? Und man kann die Welt ganz unterschiedlich auch angehen und unterschiedlich verstehen. Und da unterscheiden wir, also man kann auch das noch ein bisschen differenzierter machen, aber da unterscheiden wir eigentlich so in, ich sag mal, Frühzeit und Antike. Und da hatte der Mensch ein magisches Verständnis von dem, was die Welt ist. Wir sehen das zum Beispiel auch in der Bibel ganz am Anfang. Kain und Abel, sie fangen einfach an zu opfern und wir wissen gar nicht, warum. Also steht dort nicht, also steht nur, sie haben Opfer gebracht und dann ergibt sich daraus ja ein bisschen Stress. Das ist so typisch auch für eine magische Vorstellung. So Elia auf den Karmel und. Da gibt es unterschiedliche Bilder und Geschichten ja in der Bibel, wo wir dann verstehen, wie man damals die Welt verstanden hat. Und damals war eben das Verständnis, dass wir die Gottheiten, das kann man dann auch bei den Griechen und überall dann auch nachsehen, dass die Gottheiten irgendwie bewegt werden müssen durch unser Handeln. Zum Beispiel dadurch, dass ich Opfer bringe. Das ist so eine magische Vorstellung. Ich gebe dir dies und dadurch bewege ich dann dich als Gottheit. Das ist jetzt nicht so, dass diese Zeit dann vorüber wäre. Kennen wir heute auch noch. Also haben wir ja auch so ein bisschen noch im Hinterkopf. Aber das war damals so die Vorstellung. Dann kam so im Mittelalter so die mythische, die metaphysische Vorstellung und Herangehensweise an das, was die Welt ist. Also Luther, der ja dann fast vom Blitz erschlagen wurde, wusste, dass dieser Blitz etwas mit seiner Wirklichkeit zu tun hat. Das ist auch das, was das Mittelalter ja dann auch so ausgemacht hat, dass Subjektivität und Objektivität nicht unterschieden wurden, nicht getrennt wurden. Also das, was irgendwie in dieser Welt stattfand, hatte immer etwas mit den Gottheiten auch zu tun und bezog sich auch immer auf mich und auf meine Wirklichkeit. Aber dieses metaphysische Weltbild war davon geprägt, dass Diesseits und Jenseits sehr eng auch miteinander verbunden ist. Und wenn man über Wahrheit nachgedacht hat und versucht hat, die Wirklichkeit zu beschreiben, hatte das immer etwas auch mit dem Jenseits zu tun und mit dem Diesseits. Beides. Und dann kam so 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert begann so die Neuzeit. Also es gibt natürlich jetzt nicht ein Datum, an dem wir festmachen. Also hier hat sich jetzt das Verständnis geändert, sondern es war ja immer auch fließend. Aber die Neuzeit war eben geprägt oder ist eben geprägt von dem Gedanken der Wissenschaft und der Wissenschaften. Und davon in erster Linie von den Naturwissenschaften. Also wir reden ja auch über die Geisteswissenschaften, aber ja, das ist dann so, ja, so eine Sache für merkwürdige Menschen. Das Eigentliche sind eben die Naturwissenschaften. Und die Naturwissenschaften sind eben geprägt davon, dass ich etwas irgendwie verifizierbar mache, dass ich etwas sichtbar mache, dass ich etwas aufzeigen kann und sagen kann, guck hier, so und so ist das und deshalb. Und das ist etwas, was uns prägt, auch im 21. Jahrhundert, dieses Verständnis oder diese Herangehensweise an das Leben. Du musst es irgendwie aufzeigen können, du musst es sichtbar machen und dann hat es für mich auch eine Relevanz. Daher kommt das, was wir am Anfang ja gehört haben, ich glaube nur das, was ich sehe. Das ist genau das, was zu unserer Weise, die Weltwirklichkeit wahrzunehmen und mit ihr umzugehen, dazugehört. Wir müssen es aufzeigen können. Wir müssen sehen können. Jetzt kann man sich da bei der Geschichte des Simeon in die damalige Zeit irgendwie reinversetzen. Aber die Geschichten der Bibel, die sollen uns ja auch immer im Hier und Jetzt und im Heute dann auch in Bezug auf das, was wir glauben nennen, hilfreich sein. Und dann ist die Frage, meine Augen haben dein Heil gesehen. Und die Frage ist, Simeon, was hast du denn gesehen? Zeig uns das doch mal auf. Die vornehmste Weise im 21. Jahrhundert, eben mit dem umzugehen, was wir Welt nennen, ist die Mathematik. Weil die Mathematik ist, irgendwann hat es wieder ein bisschen aufgehört, ist einigermaßen exakt, ist eine einigermaßen exakte Wissenschaft. Und mit der Mathematik kann ich wunderbar auch die Welt dann darstellen. Simeon, rechne mir das doch mal vor, zeig mir das doch mal, was du da in den Händen hältst und dass darin der Trost und die Hoffnung Israels gegenwärtig ist. Ja, wie schön wäre es doch, wir haben das Lied jetzt heute nicht gesungen, aber damit beginnt ja unser Liederbuch, wenn wir das irgendwie aufzeigen können. Gott ist gegenwärtig, lasst uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Ja, wo denn? Wo ist er denn gegenwärtig? Wir haben ja am Anfang etwas davon gehört, dass wir das immer wieder auch im Gottesdienst so erleben. Aber ist denn das eindeutig? Natürlich nicht. Und das ist das Problem. Wir sagen, dass dieses oder jenes, was wir sehen, was wir erfahren, etwas mit dem zu tun hat, der Himmel und Erde in seinen Händen hält. Aber kannst du es belegen? Kannst du es beweisen? Kannst du es aufzeigen? Wir versuchen dann manchmal durch gewaltige Rhetorik das irgendwie noch ein bisschen zu unterfüttern. Aber die Sache des Glaubens ist immer eine Sache, die uneindeutig ist, die zwiespältig ist. Natürlich kann man das als Bekenntnis und als Hoffnungsaussage dann sagen, Gott ist gegenwärtig, aber zeig's mir doch mal. Und dann merken wir, es wird problematisch. Das ist ja auch dann das, was wir selber immer wieder erleben, in den Augenblicken, wo die Erfahrung unseres Lebens mit den Erwartungen unseres Glaubens eben nicht zusammenkommen. Wo wir auf einmal erleben, dass das, was wir erleben müssen, doch so anders ist als unsere Erwartungen, unsere Vorstellungen. Ja, und so ist das dann manchmal, dass unsere Vorstellung von Gott eigentlich uns den Blick verstellen auf das, was oder wer Gott ist. Glaube, und das ist die Herausforderung seit jeher gewesen, Glaube ist immer etwas, was im Bekenntnis dann ausgesagt und in der Hoffnung gelebt wird, aber was schlussendlich immer zweideutig, uneindeutig ist und bleibt. Und so kann man, wenn man sich zu dem Simeon gesellt oder zu der Hanna, immer auch sagen, also was du da siehst, sag mal, ist doch Quatsch. Ja? Das, was wir über den Glauben sagen, ist für andere Menschen Quatsch und dummes Zeug. Und wie schön wäre es, wenn wir doch es aufzeigen könnten, dass, was Glaube ist und was Glaube meint. Wer von uns hat denn Gott schon mal gesehen? Die Geschichte von Simeon ist eine Geschichte, wo ihm gesagt wird, hier wartet man auf den Trost und auf die Hoffnung Israels. Die Geschichte Israels, wenn wir das jetzt nicht von der Bibel her so von Seite zur Seite uns angucken, sondern wenn wir uns, ich sag mal, religionsgeschichtlich das mal anschauen, die Geschichte Israels beginnt mit dem Auszug aus Ägypten. Die Erfahrung Israels war, dass sie in Ägypten gefangen sind. Dass das Leben, was sie leben müssen, das Leben, was sie ausmacht, ein Leben in Bedrängnis, in Gefangenschaft ist. Und das Identitätsstiftende bis zum heutigen Tage ist, dass Israel die Erfahrung gemacht hat, dass da ein Gott sei, der sie herausführen will aus dieser Knechtschaft, der sie herausführen will aus der Gefangenschaft. Und im Buch Exodus lesen wir dann diese wunderbare Geschichte, wie Gott die Not seiner Menschen, wie Gott das Not seines Volkes hört, es das Jammern hört und es wahrnimmt und sich davon dann bewegen lässt, das Volk aus Ägypten herauszuführen. Und für diese Aufgabe hat er sich einen Mann erkoren, Mose, der aus den Wassern der Zeit gezogene, der, ich sag mal, nochmal ein bisschen ja, Transzendenz in die Immanenz bringt, ein bisschen Ewigkeit in die Zeit, ein bisschen Gotteswirklichkeit in unsere menschliche Wirklichkeit. Dieser Mose wird dazu berufen, dann das Volk herauszuführen. Und ich vermute mal, die meisten kennen ja so grob diese Geschichte, wie es dann ein bisschen dauert, aber am Ende Mose dann das Volk hinausführt und dann mit dem Volk hinterher durch die Wüste ziehen muss. Eigentlich sind sie schon kurz vorm gelobten Land, aber dann geht es nochmal 38 Jahre lang durch die Wüste. Am Sinai empfängt man die Gebote, läuft auch nicht alles rund. Aber der, der das Volk in diese Freiheit führen soll, der, der das Volk zu diesem Erlöser hinbringen soll, ist dieser Mann Mose mit Namen. Und jetzt können wir uns auch mal wieder an die Seite setzen und vielleicht kann man dann erstmal sagen, Mose, ist aber gut, dass das dein Job war und nicht mein Job. Weil, ich sag mal, das ist ja schon eine stramme Aufgabe. Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, wenn irgendwie ihr in der kommenden Woche auf einmal eine Erscheinung habt und dann kommt Gott zu euch und sagt, ich will, dass du für den Frieden in der Ukraine sorgst. Dass du dort eingreifst und ja. Mose hat ja dann auch die Frage, was soll ich denn sagen vor dem Pharao? Was soll ich denn sagen vor dem Mächtigen? Wie soll ich das denn machen? Und Mose wusste, dass er vor einer Aufgabe steht, die ihn eigentlich überfordert. Und das ist auch unsere menschliche Erfahrung, dass wir immer wieder in Situationen hineinkommen und vor Herausforderungen stehen, die uns eigentlich überfordern, die uns zu groß sind. Und wie schön wäre es dann, wenn der Glaube eindeutig wäre. Wäre ja klasse, wenn wir, also nicht im Traum irgendwie, sondern, weil das kann man ja auch wieder deuten, sondern wir werden wach und sehen auf einmal eine Schrift an der Wand, die vielleicht auch sogar bleibt. Wie schön wäre es, wenn doch der Glaube in unserem Leben eine solche Eindeutigkeit hätte. Und Mose stand eben vor dieser großen Aufgabe und dann war er auf dem Berg, um mit dem dann auch zu reden, der ihm diese Aufgabe übermittelt hat. Und dann hatte er ein Ansinnen. Und dieses Ansinnen, meins kommt dann in der Bibel auch später und Mose kannte diese Bibelstelle noch nicht, weil es sie noch nicht gab. Aber dieses Ansinnen ist irgendwie ja für den Bibelleser ein Ansinnen, wo man sagt, ja, es ist verständlich. Denn im Psalm 27, Vers 8 steht ja, dass wir das Angesicht Gottes suchen sollen. Dein Angesicht suchen wir. Und so geht Mose auch zu Gott. Und sagt, Gott, ich will dein Angesicht sehen. Schenk mir doch in Sachen des Glaubens eine größere Eindeutigkeit, indem ich dein Angesicht schauen kann. Indem ich deine Gegenwart wahrnehmen kann, mit meinen eigenen Augen. Und wie viel mehr ist das auch ein Wunsch des Menschen, der von, sag mal, der Wissenschaft geprägt ist, der sehen will, der aufgezeigt bekommen will. Gott, zeig dich doch, damit ich an dich glauben kann. Und das ist ja immer wieder, auch heute, wenn wir mit Menschen über den Glauben ins Gespräch kommen, eben die Herausforderung, dass sie sagen, ja, ich gucke mir diese Welt an, weil was anderes habe ich ja nicht. Und ich gucke mir mein Leben an, ich gucke mir das Leben der Menschen an. Und da soll ich an einen Gott glauben? Wie schön wäre doch eine größere Eindeutigkeit. Und das ist auch genau das, was den Mann Gottes hier bewegt, den Mose, der sagt, Gott, lass mich doch dein Angesicht sehen. Öffne mir doch die Augen. Ich will dich sehen. Und Mose sprach zu dem Herrn. So lesen wir es in 2. Mose 33. Siehe, du sprichst zu mir, führe dies Volk hinauf und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Hab ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden? So lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und sieh doch, dass dies Volk dein Volk ist. Er aber sprach: Mein Angesicht soll vorangehen. Ich will dich zur Ruhe leiten. Mose aber sprach zu ihm: Wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden habe, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern auf diesem Erdboden? Der Herr sprach zu Mose: Auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er, Gott, sprach: Ich will vor dein Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felsenkluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Und dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Der Glaube steht immer vor einer Herausforderung und somit ist auch der Glaubende herausgefordert. Der, der glaubt, kann das, und das ist kein neutestamentliches Phänomen, sondern ein biblisches Phänomen, der, der glaubt, kann das, was er glaubt, kann dem, den er glaubt, nicht so sehen, wie er sonst die Welt sieht. Augen auf und zur Not noch ein bisschen weiter aufgerissen, um wahrzunehmen. Der Glaube führt uns immer hinein in eine Wirklichkeit, in der wir erleben werden, dass das, was wir sehen, nicht identisch ist mit dem, an dem wir glauben. Wenn wir über Gott reden, dann können wir eigentlich nur über das reden, wer Gott nicht ist und was Gott nicht ist. Aber zu sagen, so ist Gott und so ist Gott, auf eine Art und Weise, die, ich sag mal, dem Menschen des 21. Jahrhunderts, der vom wissenschaftlichen Denken her geprägt ist, das ist uns nicht möglich. Nicht nur heute, sondern auch in früheren Zeiten war das schon so. Der Glaube, den wir versuchen, irgendwie mit den Händen zu halten, ist immer ein Glaube, der, weil wir ihn nicht begreifen können, der uns zwischen den Händen zerrinnt. Wer glauben will, steht vor dieser Herausforderung, dass er sich auf ein neues, auf ein anderes Denken einlassen muss. Und das ist eigentlich auch das, was Bekehrung meint. Natürlich hat das auch immer etwas mit meinem Leben zu tun, was falsch gelaufen ist und was jetzt besser werden soll. Aber der Glaubende, der sich bekehrt, das ist der, der sagt, ich will in meinem Leben meine Priorität nicht mehr auf das Sichtbare setzen. Nicht mehr auf das Wahrnehmbare setzen, sondern ich glaube, dass diese Welt durchdrungen ist von einem Geheimnis, von einer Gottesgegenwart, die am Ende für mein Intellekt zu hoch, für meine Hände zu unbegreiflich ist. Und das ist die Frage des Glaubens. Will man sich darauf einlassen? Will ich mich darauf einlassen? Wenn ich sage, nein, das Maß aller Dinge ist das, was aufzeig- und vorzeigbar ist, dann wird es mit dem Glauben schwierig. Mose hat das ja dann auch gehört von seinem Gott. Du wirst mir immer nur hinterher schauen können. Ich bin der Gott, der dir vorangeht und du wirst mich niemals einholen können. Auch Glaube im 21. Jahrhundert bedeutet, nachzufolgen und nicht irgendwann an Gottes Seite zu stehen und sagen, ach, so bist du, jetzt kann ich euch endlich erklären, wie Gott ist und jetzt könnt ihr endlich glauben. Nein, dieses Einholen und diese Gemeinschaft werden wir erst, so die Bibel, in der Ewigkeit erleben. Glaube in dieser Welt und in unserer Zeit ist immer eine zweideutige Geschichte. Es bleibt so. Aber Glaube auch im 21. Jahrhundert ist für den, der sich auf ein Geheimnis einlassen kann, immer etwas, wo er zutiefst von beseelt ist und was ihm Kraft gibt. Und wo er, wenn er da versucht, darüber dem anderen ein Zeugnis zu geben, im Endeffekt nur ins Stammeln kommt, uneindeutig bleibt. Ja, du nennst es Gotteserfahrung, ich nenne es Drogenmissbrauch. Er hat recht, wir wissen es nicht. Wir können es nicht aufzeigen. Aber wir können es für uns, in uns wahrnehmen. Simeon war so ein Typ. Nun haben meine Augen dein Heiland, nun haben meine Augen den Trost, den Messias Gottes gesehen. Und die Umherstehenden sagen, was siehst du denn dort, Simeon? Was siehst du denn dort? Es ist ein Kind. Mehr doch nicht. Das, was dem Simeon gelungen ist, ist das, was im Glauben oder was der Glaube auch zutiefst meint, nämlich, dass ich das, was mir im Glauben begegnet, eben an mich ranlasse und auf meine Arme nehme. In den unterschiedlichen Liedern und Geschichten wird eben davon geredet, dass ich selber zur Krippe werde. Und in dem Augenblick entdecke ich, in dem Allernatürlichsten die Herrlichkeit und die Wirklichkeit Gottes. Dazu bedarf es nur einer Bekehrung, eines Umkehrens, einer Entscheidung, dass ich sage, ich will in dieser Welt auf das blicken, was das Eigentliche ist. Und das ist mit den Augen nicht zu erfassen. Wer sich allein in dieser Welt auf das verlässt, was ihm seine Augen vermitteln, der ist blind für die eigentliche Wirklichkeit unseres Lebens. Dass da ein Gott sei, der mit uns gehen will, der uns herausführen will aus unserer Knechtschaft, der uns auch irgendwann herausführen wird aus der Knechtschaft unseres Leibes, weil der Bruder Esel zickt ja auch rum, wo er nur kann. In dieser Welt ist ein Gott gegenwärtig, der dich liebt und der dich beschenken will mit einem weiteren Horizont, der über den Tod hinausreicht. In dieser Welt ist ein Gott gegenwärtig, der dich meint und dich ruft. Folge mir nach. Und bis in die Ewigkeit hinein wird das ein Nachfolgen sein. Und dann dürfen wir schauen, endlich schauen, was wir geglaubt haben. Und dazu auch heute wieder eine herzliche Einladung.